Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Der Konflikt zwischen China und Taiwan spitzt sich in diesen Tagen wieder zu. Der Grund ist ein sogenannter Spezialeinsatz der chinesischen Küstenwache in taiwanesischen Gewässern. Dort reagierte man nun ebenfalls mit der Entsendung von Schiffen. Ob es sich dabei doch nur um Säbelrasseln handelt und welche internationalen Auswirkungen all das hat, darüber spreche ich jetzt mit unserem China-Experten Jonas Greinberg. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Joppa.
Herr Greinberg, chinesische und taiwanesische Schiffe kommen sich aktuell gefährlich nah. Wie ist es zu dieser Situation gekommen?
Ja, also vor einigen Wochen haben die Philippinen und Japan sich verständigt, dass sie ihre ausschließliche Wirtschaftszone anpassen wollen. Das ist sehr wichtig nach dem Völkerrecht, weil es eben bestimmt, wer vor der Küste Taiwans dort die Ressourcen ausbeuten kann. Und China erhebt ja Anspruch nach der Ein-China-Politik auf Taiwan und dementsprechend auch auf die Wirtschaftszone, die dort im Meer liegt. Und wir sehen ja auch schon seit einiger Zeit, dass also die Philippinen und Japan sich stärker an die USA anlehnen. Das ist ja noch beschleunigt worden durch die Wahlen von zwei pro-westlichen, eher anti-chinesischen Regierungschefs, also Takaichi in Japan und Marcos auf den Philippinen. Und da möchte China jetzt also ein klares Signal senden, so nicht. Wir halten unsere Ansprüche auf Taiwan weiter aufrecht.
In den Medien, da sieht man Fotos von Schiffen, die wirklich fast Seite an Seite fahren. Wie nehmen Sie die Situation aktuell vor Ort wahr?
Sie hatten ja in der Ansprache gesagt, dass es ein Säbelrasseln ist. Ich würde sagen, es ist ein Rasseln mit stumpfen Säbeln. Man muss ja wissen, im Völkerrecht, wenn also Drittstaaten Ansprüche stellen, eine Rechtssituation verändern wollen, dann muss man als betroffener Staat, also hier China, dagegenhalten, weil ansonsten gerade das internationale Seerecht ist ja sehr vom Gewohnheitsrecht geprägt und da ist es halt wichtig, gleich zu widersprechen, damit man halt diese Rechtsansprüche der anderen zurückweisen kann. Das ist, denke ich, der Grund, warum diese Marineschiffe von China entsendet worden sind. Ich sehe das jetzt nicht so, dass hier eine Invasion vorbereitet wird. Das sieht man in den Medien sehr viel, insbesondere auf den sozialen Medien, dass jetzt hier eine Invasion kommen könnte. Dafür würde ja sprechen, dass die USA gerade beschäftigt sind im Iran, auch in der Ukraine noch ein bisschen, dass das eine günstige Gelegenheit wäre. Das halte ich eher für sehr unwahrscheinlich. Auf taiwanesischer Seite ist es natürlich auch wichtig, dagegen zu halten. Aber man hat ja gesagt, man wolle nur überwachen, was diese chinesischen Schiffe machen. Also wenn jetzt Taiwan verlangen würde, ein Ultimatum setzen würde, die chinesischen Schiffe müssen sich aus den Hoheitsgewässern zurückziehen, dann würde ich sagen, okay, da ist jetzt schon ganz klar Eskalation angezeigt, aber ich denke, man wird da jetzt vielleicht ein paar Geplänkel haben, aber zum großen Konflikt kommt es nicht, es sei denn, es kommt zu einem Zusammenstoß oder zu einem dummen Zufall, aber ich denke, das wird alles noch recht glimpflich ausgehen und in ein paar Tagen wird das schon wieder vergessen sein.
Wie reagiert denn Taiwan selbst auf diese chinesische Operation? Wie wird dort argumentiert und gibt es dort auch Sorgen?
Natürlich gibt es Sorgen. Taiwan besteht ja in dieser Form seit 1949, also als die Kuomintang von dem Festland geflohen ist und sich vor den Kommunisten zurückgezogen hat und dann eben die Republik China gegründet hat. Und die jetzige Regierung, die Demokratische Fortschrittspartei, die ja pro-westlich ist und pro-Unabhängigkeit, die sieht das natürlich sehr kritisch und würde sich wünschen, mehr Unabhängigkeit zu haben. Aus den taiwanesischen Ministerien kam dann wirklich auch sehr scharfe Rhetorik. Also ein Sicherheitspolitiker hat gesagt, China sei ein kranker Bulli, ja, so benehme sich die Volksrepublik. Aber ich würde diese Rhetorik jetzt nicht zu hoch ansetzen, das ist bei diesen Konflikten immer so. Gleichwohl kann man bemerken, dass Taiwan insbesondere seit der Wahl des neuen Präsidenten Lai Ching-te vor etwa 2 Jahren verstärkt auf militärische Zusammenarbeit setzt. Also es soll jetzt ein Militärdeal finalisiert werden mit den USA. Da geht es um 14 Milliarden Dollar. Es sollen Kampfjets geliefert werden. Das hat jetzt den US-Kongress passiert. Die US-Regierung, die Trump-Administration prüft das jetzt noch. Ich gehe aber stark davon aus, dass Trump seine Unterschrift unter diesen Deal setzen wird und dass da auch die sicherheitspolitische Zusammenarbeit verstärkt werden wird.
Medial war der Konflikt zwischen China und Taiwan, zumindest hier in Europa, in den vergangenen Monaten ja eher in den Hintergrund gerückt. Entspricht das auch der Realität oder schwelt dieser Konflikt vor Ort unvermindert weiter?
Naja, dieser Konflikt schwelt ja schon seit einigen Jahren. Man kann in gewisser Weise die Uhr stellen, ja, also alle 6 Monate entsendet China dann da mal Schiffe oder richtet sein Artilleriefeuer also auf unbewohnte Inseln nahe Taiwans. Das ist halt eine typische Zermürbungstaktik und soll halt die völkerrechtlichen Ansprüche Chinas zementieren. Bislang ist es nicht zum großen Konflikt gekommen. Ich sehe das jetzt auch in den nächsten Jahren eher nicht. Es gibt ja diese Devise von der großen Wiedergeburt des chinesischen Volkes. Das soll 2045, wenn ich mich gerade recht entsinne, erreicht sein. Dann soll auch die Wiedervereinigung des Festlands mit Taiwan durchgesetzt sein. Also da hat man noch ein bisschen Zeit, da kann man noch etwas prokrastinieren. Und ich denke, momentan ist einfach die geopolitische Lage für China auch nicht allzu günstig. Sie hatten es ja schon erwähnt, dass die Philippinen und Japan sich gerade stärker zusammenschließen gegen China. Da würde ich sagen, ist die geopolitische Lage eben nicht so optimal. Und die USA haben ja auch in ihrem nationalen Sicherheitspapier gesagt, dass sie also den Fokus ganz klar auf Ostasien richten werden. Also dieser Pivot to Asia, den Obama begonnen und die erste Trump-Administration zurückgenommen hatte, die ist jetzt wieder da. Die zweite Trump-Administration erkennt an, dass das sozusagen China die große Herausforderung ist und dass man da eben mehr Ressourcen investieren möchte. Und die USA haben ja auch gerade mit Japan vor ungefähr einem halben Jahr einen sehr wichtigen Militärdeal geschlossen. Und auch die Zusammenarbeit mit den Philippinen ist seit 2022 mit der Wahl des neuen Präsidenten Marcos weiter gefestigt worden. Also da sehe ich momentan nicht wirklich den Hebel für China, da groß was zu machen.
US-Präsident Donald Trump hatte jüngst auch angekündigt, Truppenteile aus EU- und NATO-Staaten abzuziehen und den Fokus eher auf das südchinesische Meer zu verlegen. Wohin entwickelt sich das mittel- und langfristig dort, was die Präsenz der USA angeht?
Ja, ich denke eben, dass das genauso ist, wie ich eben angedeutet hatte, dass wir eben diesen Pivot, diese Hinwendung zu Asien sehen werden. Das geht ja ganz klar aus der nationalen Sicherheitsstrategie hervor. Und vor diesem Hintergrund hat Donald Trump ja auch gesagt, jetzt müssen die Europäer halt ein bisschen mehr selber übernehmen. Die müssen sozusagen erwachsen werden, müssen ihr Militärbudget ausbauen. Der Plan war jetzt, den Anteil der Verteidigung am Bruttoinlandsprodukt auf 5% im nächsten Jahrzehnt ungefähr zu erhöhen. Und da muss man halt schauen, inwiefern das möglich ist, diese ganzen Truppenkontingente abzuziehen, nach Ostasien zu verlegen. Ich denke, momentan wäre dafür auf jeden Fall die geopolitische Lage gegeben. Die jetzige japanische Präsidentin wäre dafür sehr offen. Sie hat ja sogar, als Trump vor einiger Zeit zu einem Staatsbesuch da war, gesagt, man solle Trump für den, ich glaube, Friedensnobelpreis vorschlagen. Also ich denke, da rennt Trump gerade offene Türen ein, wenn er da auf Guam und in Japan die Truppenkontingente erhöhen möchte. Und gerade natürlich auch Australien, Neuseeland sollte man da ja nicht vergessen, die ja Mitglied dieses Fünf-Augen-Geheimdienstbündnisses sind. Und ja, der Zorn der chinesischen Eliten hat sich ja auch letztens gerichtet gegen neuseeländische Politiker, die Taiwan besucht haben. Da wurden dann also Reiseverbote gegen diese Politiker ausgesprochen. Also ich denke, momentan wäre die Situation für Trump recht günstig, das Engagement in Ostasien auszubauen.
Blicken wir dann abschließend noch einmal auf die generelle Rolle Chinas in der Welt. Zuletzt war Donald Trump zu Gast, aber auch Wladimir Putin. Europa ist stark von chinesischen Waren abhängig, vor allem im Zuge der Energiewende. Wie groß ist denn der Einfluss der Volksrepublik in der Welt?
Naja, das hat sich ja gezeigt beim letzten Handelskrieg zwischen USA und China, wo Trump die USA die Daumenschrauben angezogen haben, indem sie also die Exportbeschränkungen von Halbleitern, von Chips nach China weiter verstärkt haben. Und China hat damit reagiert, dass man gesagt hat, okay, das können wir auch. Wir fördern, wir verarbeiten den Großteil der seltenen Erden. Da haben wir fast ein faktisches Monopol. Und dann verhängen wir halt einfach selber Exportbeschränkungen. Und dann wurden noch hin und wieder ein paar höhere Zölle verhängt. Aber dann haben ja die USA und China recht schnell das Kriegsbeil begraben und sich sozusagen darauf geeinigt, dass man das ungefähr so weiterlaufen lässt, so mit den Exportbeschränkungen und so tut, als ob man sich vertragen hätte. Und das war ja auch beim letzten Trump-Besuch in China. Eine Woche später kam ja noch Wladimir Putin vorbei. Da hat man also die rosarote Brille aufgesetzt und gesagt, das läuft doch alles sehr gut und man würde jetzt wieder zusammenarbeiten, aber das sehe ich halt nicht ganz. Diese Konflikte sind nicht ausgeräumt und China hat, das muss man sagen, dem amerikanischen Druck getrotzt und sich da wirklich gut geschlagen. Und gerade in Südostasien ist also die Abhängigkeit von China, von chinesischen Investitionen, von der Einbindung in chinesische Lieferketten wirklich extrem. Ja, in Europa ist China auch ein wichtiger Handelspartner, aber ich würde sagen, noch nicht so stark ausgeprägt wie in Südostasien, wie in Asien. Und gerade für Deutschland, das ja sehr viele lieferkettentechnische Verbindungen zu China hat, ist das natürlich immer eine sehr heikle, sensible Frage. Was passiert gerade in Taiwan? Taiwan, der größte Hersteller von Halbleitern und ein Großteil des Welthandels fließt ja auch durch die Straße von Taiwan. Also wenn es da jetzt wirklich zu einer Blockade käme, zu militärischen Auseinandersetzungen, das hätte natürlich enorme Auswirkungen. Und die chinesische Regierung, die chinesische Außenamtssprecherin hat schon mal prophylaktisch Deutschland gewarnt, sich nicht einzumischen, die Ein-China-Politik aufrechtzuerhalten. Der Hintergrund war eine Anfrage der DPA, ob denn jetzt noch Besuche von deutschen Politikern in Taiwan genehm seien. Und da kam natürlich ein klares Nein zurück. Und interessanterweise konnte ich jetzt auch noch keine aktuellen Aussagen von Politikern der Altparteien zu dieser Situation in der Taiwanstraße finden. Da hält man sich wohl eher ein bisschen bedeckt, hat man vielleicht auch etwas gelernt aus der Vergangenheit, aus den vielleicht nicht so ganz klugen Äußerungen von unserem Außenminister Wadefuhl, der da doch einiges an Porzellan zerdeppert hat. Also ich glaube, da ist doch dieses beredte Schweigen seitens der deutschen Bundesregierung recht aufschlussreich.
Sagt unser China-Experte Jonas Greinberg und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Sehr gerne, Herr Joppa.